Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen, die Vorpass-Boys wieder am Start. Ein Wochenende, wo die Nations Championship zu Ende ging. Beziehungsweise die erste Hälfte zu Ende ging. Big G und ich wollen das quasi mit euch ausführlicher besprechen. Big G, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke, Donald, dass ich hier sein darf, in meinem eigenen Podcast. Super.
Erzähl.
Danke für die Einladung.
Wie war dein Wochenende und wie fandest du jetzt Teil 1 von der Rugby Nations Ultimate Fighting Championship?
Ja, ganz kurze Eindrücke. Also, dass es schon nach 3 Wochen vorbei ist, fühlt sich ein bisschen komisch an. Man ist so, weiß ich nicht, Fußball-WM ging 6 Wochen. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt geguckt hätte, aber also es ist vorbei, bevor es wirklich angefangen hat, sage ich mal so. Positiv fand ich, ja, Spiele alle an einem Tag, zumindest aus der First-Year-Competition, soweit es geht. Man hatte den Samstag, 3 Samstage ineinander vollgepackt mit Rugby. Ja, ist, glaube ich, also wir können World Rugby und Verbände und Leute nicht immer sagen, die sind alle so schlecht und amateurhaft und dann probiert man was Neues aus und dann muss es auch immer erstmal ein bisschen, naja, wir sind ja groß im Kritisieren, auch von Heineken Champions Cup und so weiter und so fort. Man muss natürlich erstmal das Konzept einmal voll erproben, versuchen fliegen zu lassen. Ist auch die Frage, ob das überhaupt nach einem Jahr, also jetzt sind wir ja gerade mal bei 50, bei der Hälfte von einem Jahr, ob das überhaupt nach einem Jahr schon möglich ist, weil nächstes Jahr, es findet ja auch nur alle 2 Jahre statt. Also bisher okay, ist eine 6 von 10 auf der Big G-Skala, würde ich sagen.
Okay.
Man muss dann sehen, wie die Spiele, also K.O.-Spiele oder Spiele werden immer interessant, wenn es um mehr Emotionen geht, wenn es um Knockout-Games, vermeintliche Knockouts oder Finalspiele geht. Das kommt dann am Ende im November. Ja,
Ja.
ganz davon ab, ich sag mal so, also das Highlight von den 3 Wochen war wahrscheinlich der erste Spieltag. Auch für
Ja.
dich, vermute ich jetzt mal als These. Man kann natürlich nicht mit dem Lowlight starten, aber wenn es mit so einem Highlight-Ding losgeht und es danach so ein bisschen abfällt, na, Geschmäckle, weiß ich nicht. Ja,
Wahrscheinlich ist
so.
es so grundsätzlich so ein bisschen so den Wettbewerb mit Fußball-WM so gerade schwierig, also vom Timing her. Das macht es auf jeden Fall schwierig, so Augen drauf zu haben. Ich habe auch gehört, dass, ich glaube, nur so wenige Journalisten aus irischer Sicht so da mit nach Neuseeland zum Beispiel gereist sind oder Australien, Neuseeland. Ist auch so irgendwie so den Fokus so. Man merkt es schon auch bei uns, dass wir vielleicht so teilweise auch so ein bisschen im Sommerpause so sind. Normalerweise die Sommertours wären halt nicht so riesenhoch auf der Agenda von den. Also, wir sind ja Hardcore-Fans, ist halt auf unserer Agenda, aber sonst nicht so. Und man muss auch so sagen, dann diesen Format, was sie gewählt haben, mit so diesen Nord-Süd-Idee und quasi die Reisebeteiligung von manchen Mannschaften ist schon schwierig. Also. Wir wollen halt nicht kritisieren, es ist keine Kritik, nur es hat irgendwie so eine Herausforderung, wo wir auch nicht so gerade so eine Lösung dafür haben. Also, keine Ahnung, Fiji spielt ja in Heimspiele, in Wales zum Beispiel. Oder kannst du die Reiseplanung von Schottland und England zum Beispiel schwierig. Japan muss halt quasi ein Spiel in Australien bestreiten. Es sind so ein paar Herausforderungen, die man nicht lösen kann, grundsätzlich. Aber was ich cool finde, ist einfach so dass diesen Teams so diese Aufeinandertreffen haben, was es sonst nur bei Weltmeisterschaften gegeben hätte. Ich glaube vielleicht eher so Richtung Herbst werden wir so das besser verstehen oder besser sehen. Weil die Spiele im Herbst, habe ich das Gefühl, grundsätzlich haben einfach viel mehr Fokus. Also diese Autumn Nations Championship hatte sich schon so ein bisschen etabliert. Vorher war das so ein bisschen so ohne so Verpackung dazu. Jetzt hat es so ein Rahmenkonzept bekommen. Und ich glaube, dass das einfach grundsätzlich immer so ein bisschen wichtiger war. Das ist vielleicht einfach nur mein Gefühl dazu.
Ja, wie du sagst, die Spiele haben also vorher schon stattgefunden. Italien hat auch schon vorher in Australien gespielt und die Ergebnisse waren wahrscheinlich ähnlich enttäuschend. Und es gab auch schon früher Spiele, wo vermeintlich schlechtere Nordmannschaft im Süden gespielt hat. Und jetzt hat man halt ein Produkt, was man vermarkten kann. Na, das ist, es wird um etwas gespielt, wohingegen vorher, konntest es auch schwierig Leuten, gerade Deutschen, nicht so verklickern, so was wird denn da jetzt überhaupt gespielt? Also, um was spielen die? Was ist denn eine Test-Series? Das schon das Konzept für, na, okay, es gibt drei Test-Series oder früher sind die Leute 10 Wochen irgendwie unterwegs gewesen mit dem Schiff, haben dann nochmal 10 Wochen gespielt und so. Und das war etwas Riesen, was Besonderes. Schon das Konzept, wo die Leute ja in Deutschland viele denken in Europameisterschaft und Weltmeisterschaftskategorien. Und
Ja, genau.
dann kannst du mal, ja, das sind die July-Tests. Das versteht meine Freundin bis heute nicht, obwohl die jetzt 10 Jahre auch Rugby mehr oder weniger schaut. Also, ja, deswegen mal gucken, wie dieses Produkt, mal schauen, wie es dann im November aussieht, wie voll die Stadien sind. Ja.
Ja. Also ich
Wir wollen nicht
meine so,
kritisieren.
ja, von Spielen her, also ich meine, ja, erwartbare Ergebnisse. Vielleicht das Einzige, wo es wirklich eng gewesen ist und wo es so 50-50 war, war das letzte Spiel Argentinien-England.
Ja.
Sonst Neuseeland, Irland. Also zur Halbzeit war es schon wahrscheinlich gegessen. Am Ende 40-21. Irland irgendwie nicht auf dem richtigen Level. Sehr viel Fehler selber
Ja.
irgendwie ohne, also ohne krass, dass Neuseeland was krass gemacht hat. Irland war sehr fehlerhaft, weil vieles, was sie selber kontrollieren konnten. Ich glaube, das,
Ja.
was Andy Farrell auf jeden Fall bemängelt. Neuseeland stabil, aber auch noch nicht so ganz sicher, wie wollen die spielen. Die haben auf jeden Fall diese 10-15-Achse quasi gebaut. Die haben quasi dieses Kern der Mannschaft mit Hagler Nummer 8, also 19, 15, also ein paar Positionen haben sie, glaube ich, mal, wo die gesagt haben, das ist relativ fest. Jordi Bart stark. Glaube, für Dave Rennie wahrscheinlich eine gute Erfahrung, einfach zu sehen, was haben wir für 22 Leute oder 42 Leute oder 50 Leute, was haben wir so im Kader? Man hat auch gesehen, Rico Ioane zum Beispiel, der hat nicht nominiert war aber trotzdem in einem erweiterten Trainingskader. Auch spannend. Also, der hat noch nicht so seinen 23 gefunden. Der hat noch ein bisschen Zeit jetzt, insbesondere mit den Spielen gegen Südafrika, so vielleicht hier und da
Ja.
noch Leute Spielzeit zu geben. Und ich glaube, er muss so ein bisschen noch sichten. Also, ich glaube, so, wenn wir jetzt so in einem Jahr schauen, er weiß wahrscheinlich von dem gesamten Kader von 30 plus Leute, weiß er schon 20 relativ genau. Und es gibt so noch 20 Leute, die er noch gerne sehen würde. Oder?
Ja, also erstmal ist es positiv, Dave Rennie startet mit 3 Siegen und jetzt geht es in eine neue Testserie nach Südafrika, wo man halt mehrere Wochen lang von der Familie weg ist, wo man gegen die Clubmannschaften spielen wird, die vermeintlich schwächer sind, aber trotzdem willst du halt nicht in der All Blacks 15 Mannschaft sein, die gegen irgendeinen Club, gegen die Stormers oder gegen eine andere Clubmannschaft verliert. Also, und da wird halt ein riesiges Kontingent an Spielern wahrscheinlich mitkommen. Es müssen noch Leute als Kompensation herhalten und sich bereithalten. Und dann fliegt man ja nach Europa. Also jetzt beginnt ja eigentlich, Super Rugby ist zu Ende und jetzt beginnt für die Leute die eigentliche Nationalmannschaftssaison. Und die geht bis Ende November. Das sind jetzt mal Schlag auf Schlag 2, 3, 4 Monate, wo es wirklich tough wird, für die Neuseeländer zumindest. Und ich denke mal, der wird schon seine Sturmreihe, auch seine, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, Backrow, wird der schon so jetzt aufgestellt haben, dass man mit Südafrika mithalten kann, weil das brauchst extrem physische Stürmer. Deswegen auch Luke Jacobson da drinnen, der an 7 gestartet ist, schon wieder. Adisavier an 8, bin gespannt, ob Anton Segner auch noch drin sein wird in dem Matchday Squad in Südafrika, weil einige ihm ja manchmal vorgeworfen haben, dass er ein bisschen lightweight ist. Ja, aber ich glaube, er kann froh sein. Also Dave Rennie, mit seinen Ergebnissen bisher,
Ja,
oder?
ja.
Und ich glaube, ein bisschen mehr Intent, also ein bisschen mehr Heads-up-Rugby, das, was oft besprochen wurde, das sieht man schon so ein bisschen. Und das ist nicht so, manchmal war Neuseeland, da war dieses Spiel in England, wo man so ein bisschen clueless oftmals war, ne? Wo man gesehen hat bei Bodie Barrett, so, was ist
Ich
denn jetzt der
glaube,
Plan eigentlich?
ja. Also ich glaube, so eine Mischung aus, die Spieler haben so nicht so ganz Scott Robertson so verstanden oder vertraut. Und die Art und Weise, die die gespielt haben, hat dazu geführt von, sieht nicht so aus wie, das ist so ein DNA so von Rugby. Und Rennie geht so ein bisschen, also man würde zwar sagen, was Razzie Erasmus damals gemacht hat, so ein bisschen back to the roots. Wie wollen wir halt spielen? Wir wollen halt, genau wie du gesagt hast, Head Job. Wir sind halt nicht so die physischen Leuten aller Zeiten, aber wir haben auch so ein paar Leute. Aber eigentlich wollen wir halt Ball laufen lassen, Ball in die Breite, schnelle Leute in Szene setzen und so weiter und so fort. Und diese mit Ruben Love zum Beispiel auf 10, er ist wahrscheinlich nicht der beste Verbinder, aber kann halt andere Leute sehr gut in Szene setzen. Und Bowden Barrett ist wahrscheinlich zum Beispiel besseren Spieler, aber ist vielleicht zu sehr auf sich, vielleicht teilweise. Moanga wäre wahrscheinlich irgendwo so eine beste Mischung daraus, aber ist gerade noch nicht da. Ja, ist auf jeden Fall positiv.
Abschließend deine
Abschließend.
Worte so zu Irland. Du hast es schon gesagt, also es einige Verletzte, aber was ist so deine?
Nee, also ja, also klar, Verletzte wird es halt immer geben. Also klar, an ein, zwei Positionen hat man gemerkt, Loose Head Prop, Ecke, das ist dünn besetzt, muss man schon sagen. Ansonsten würde ich das nicht als Ausrede in dem Sinne vorschieben. Ich würde einfach eher so ein bisschen zu so sagen, für manche Leute einfach zu lang die Saison. Also wenn man sich überlegt, Tyke Byron zum Beispiel Speed, also letzte diese Zeit, letztes Jahr war, hat ja Dingsbums, Lions. Das heißt, er
Lions.
spielt quasi fast zwei Saisonen irgendwie ineinander verbunden.
Challenge Cup
Und
war man auch.
man hat einfach so
Ch
bei das
Challenge Cup.
ein oder andere Mensch gemerkt, das ist vielleicht einfach too much gewesen. Besonders diese Reisen und solches, ne? Letztes Jahr war Tyke Byron zum Beispiel in Australien, jetzt ist er in Neuseeland, also in Australien und Neuseeland und ne, immer diese Flüge und solches. Und das merkt man. Also ich glaube, solche Leute freuen sich auf so ein paar Wochen. No Rugby, please. Und das braucht man. Ich glaube, so grundsätzlich, ohne auf Prendergast rumzuhaken, weil es nicht nur auf Prendergast ist, aber so Ideen in der Hintermannschaft oder im Angriff ist so ein bisschen dünn besetzt. Manche Sachen probiert, manche Sachen hat irgendwie gar nicht so gut gelaufen. Ja, das wissen wir nicht. Das ist irgendwie so. Ich finde es okay. 21 Punkte trotzdem gegen Neuseeland zu erzielen, ist okay, ist gut. Da geht noch was, würde ich halt sagen. Phasenweise der zweiten Halbzeit, diese Verteidigung, die ich mir in der ersten Halbzeit gewünscht habe, dass sie einfach mehrere Phasen überstanden haben, anstatt billig den Ball wegzugeben. Keine Ahnung, Coachable Moments, würde ich halt sagen. Viele
Jo.
Coachable Moments.
Okay, dann hoffen wir mal auf eine Pause und lass mal weiter durchgehen, obwohl es dann auch, ich
Genau,
meine,
ja.
das letzte Spiel ist wahrscheinlich das.
Wahrscheinlich, genau. Also Japan verliert wahrscheinlich relativ eindeutig gegen Frankreich. Frankreich probiert ja auch mit Jalibert und Lindemark, also verschiedene Kombinationen, auch
Ja.
spannend, irgendwie Möglichkeiten zu etablieren. Australien verabschiedet sich mit Joe Smith mit 57 zu 10 gegen Italien. Habe ich so teilweise das Spiel gesehen, war sehr deutlich. Australien kam sehr leicht durch die italienische Verteidigung, muss man zugeben. Bisschen unsicher, wie Australien jetzt ist. Wie sind die im Vergleich zu vor der WM 23? Also die Hoffnung ist halt da, die Erwartung ist aber halt hoch. Und die haben ein paar gute Leute, aber das gesamte Team fehlt noch was und jetzt Les Kiss ein Jahr vor der WM. Es hat irgendwie,
Weird.
hat so für mich nicht so wie so einen ganzen, was ist the big picture hier und australianisch, also Rugby in
Und das war
Australien
auch
kennen wir.
nur gegen Italien, die halt irgendwie, also Coach war gesperrt, der argentinische Coach, witzigerweise, war ja gar nicht am Spielfeldrand, meines Wissens nach. Ein italienischer Spieler kommt rein, kriegt die Ro also krieg kommt nicht rein, sondern kriegt auch noch die rote Karte während des Spiels. Ich obwohl er Auswechselspieler ist. Also das ist, ich will nicht sagen, desaströse Performance, aber gut war es bestimmt nicht. Und deswegen, wie viel ist dieser Sieg überhaupt wert von Australien? Ne? Also was hat man da jetzt, also war das wirklich Druck, den Australien spürt hat, sage ich mal so? Und wie du sagst, also ein Jahr, jetzt muss man noch einmal nach Europa und
Die haben, also man muss halt sagen, Australien, wenn er es hart auf hart kommt, hat einen richtig Weltklasse 15. Also wirklich von 1 bis 15 könnte er top, top Leute aufstellen.
auf dem Papier, ja.
Danach ist echt dünn. Und wenn die hat ein, zwei Verletzungen, also wenn Suali irgendwas passiert, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefährlich. Bell zum Beispiel, absolut Schlüsselspieler für den.
Ja,
Ja, ist für
verletzt oder
mich.
einen schlechten Tag oder die nicht
Genau,
als
ist
Team
für mich einfach
verteidigen.
zu dünn. Ist einfach so dünn. Die haben einen 15, die haben keine 23. Und danach ist wirklich, also danach ist wirklich ein Drop-off. Also es ist halt nicht so beleidigend auf den Leuten, aber danach so ein riesen Drop-off zu was danach kommt. Und wir schauen relativ viel Super Rugby immer mal wieder. Das sind gute Leute, aber das ist halt nicht Nationalmannschaftsleute, die danach kommen. Also, außer die holen irgendwelche Leute, die im Ausland spielen und holen die aus der Rente oder keine Ahnung was. Aber Australien in einem Jahr, das wird schwierig. Also, naja. Ja, da haben wir wenig draus gelernt. Wie gesagt, weiß nicht, ob wir schlauer sind als vor 4 Jahren. Besseren Coaching-Setup haben die, aber wechseln die gerade. Let's see. Fiji 17:33,
Liegt
also
vorne, 17-7. Ja.
genau, teilweise hat Fiji es ein bisschen aus der Hand gegeben.
Ja, zweite Halbzeit, Drop-off.
Man muss, Schottland hat auf relativ viele Positionen so durchgewechselt, so einige Leute so Spielzeit gegeben, die wir sonst nicht in der Startfünfzehn gesehen hätten. Ja, Fiji ist, finde ich, einfach so unfair, also unfair. Ich finde es einfach so super schwierig für Fiji grundsätzlich. Die spielen halt quasi, das sind halt quasi deren Heimspiele, ne? Und die spielen die alle in den Heimstadien von einer anderen Mannschaft aus.
Ich habe noch einen Artikel, ich meine einen Artikel vorhin gelesen zu haben, ich habe ihn aber eben nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob es beim Guardian war. Das, weil es die Heimspiele sind, ich glaube, der Revenue wird da zumindest anders, kann sein, dass der Revenue da anders verteilt wird. Dass also
Genau.
zumindest vielleicht
Ja.
finanziell gesehen Fiji da
Ja.
jetzt sehr
Genau,
große
die haben.
Vorteile von hat, je
Ja,
nachdem, wo das
genau.
Geld aber dann auch hingeht. Ne? Das muss man auch sagen.
Genau, die wollen halt quasi ein Stadion in Fiji halt bauen, damit es quasi tauglich wäre für solche Spiele. Das ist halt das Ding, dass sie quasi gedacht haben, hier finanziell können wir halt mit hoffentlich gefüllten Stadien halt gut punkten. Let's see, ob das Geld wirklich dann am Ende da landet.
Ja, aber Fiji Bank, also es ist ähnlich, sorry nochmal zum Spiel, es ist ähnlich wie Australien. Also Bank ist so lala, ne? Und da kommt dann halt auch nicht mehr viel. Und ich glaube, nach der 34. Minute auch keinen Punkt mehr erzielt. Also ja, schön, dass man 17-7 vorne liegt in Schottland, aber gegen eine Schottemannschaft, die, wie du auch gesagt hast, auch rotiert hat, ne?
Ja. Ich glaube, wir müssen wenig über den Sieg von Südafrika 43-0 gegen Wales.
Null.
Also, weiß nicht, haben wir daraus was gelernt? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Ist ähnlich wie Australien gegen Italien. Also ist es schade, bei Australien und Italien erwartet man das irgendwie schon so fast. Vor allem nach der australischen Niederlagenserie jetzt. Aber bei dem Spiel, das ist ja in Wales, was wir oder du, der ja noch länger Rugby schaut als ich, du kennst Wales noch aus Zeiten, als Irland so ein bisschen. Ah, vielleicht nicht ganz so toll war und Wales
Ja.
eigentlich top-notch war, ne? Und das, also erklär das mal jetzt jemanden oder so, ne? Als die irgendwie zwei, dreimal hier Back-to-Back Six Nations Champions waren, zweimal Semifinale, 2011 ganz knapp gegen Frankreich, ausgeschieden im Semifinale. Südafrika hatte damals vor 8 Jahren auch Probleme, vor 7 Jahren. Und
Ja.
jetzt halt 43-0, ne?
Ich finde, diese Null ist schon schwierig, ne? Also nicht, dass irgendwie drei, irgendwie, wenn eine 3 dargestellt hätte, wäre es besser, aber das war halt auch irgendwie so ein Stolzding von den Südafrikanern, dass sie quasi diesen Null erzeugen wollten bei Wales. Wenn wir jetzt den Vergleich machen, also Südafrika hat nicht nur eine starke 15, sondern könnte wahrscheinlich so eine Start-15 und eine Wechsel-15 haben, die einfach extrem stark ist und diese Wettbewerbe innerhalb der Mannschaft ist schon ziemlich, also ist schon ziemlich stark. Also, ich denke, wenn wir uns was Positives schauen bei Südafrika, die haben einfach Unmengen an Top-Leute, egal ob jemand verletzt ist, aus Formgründen nicht dabei ist oder. Die haben einfach super starke Leute, ne? Also klar, jemand wie Lebok ist vielleicht nicht auf dem Level von Birmingham Zulu oder so, aber das ist trotzdem super stark. Willems auch super starkes Spiel. Der Lande in Creel einfach super stark und etabliert. Na, gefühlt sind die seit Ewigkeiten da und trotzdem unfassbar gut. Die Art und Weise, wie die jetzt spielen, mag nicht jedermanns Sache sein, aber hat bisher einfach stark geliefert. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen gucken, wie sieht es in einem Jahr halt aus, müssen wir so ein bisschen sehen, wie läuft es bei Südafrika, Neuseeland, Frankreich, Irland, vielleicht England. Und diesen Gap wird nicht weniger. Also ich würde sagen, Irland steht schlechter da als vor der letzten WM. Südafrika ist super stark. Neuseeland habe ich das Gefühl, dass sie so einen frischen Wind bekommen haben, tut denen gut. England ist, also ich glaube, England mit Borthwick, also die sind halt nur weit gekommen im letzten WM wegen der Paarung und wie die hatte durch die Gruppe und Knockout Games gekommen sind, sonst nicht gut und die sehen nicht besser aus jetzt. Frankreich ist genauso kocht, genauso gut, würde ich das sagen. Alles andere ist so ein bisschen, also
Frankreich.
Südafrika, Frankreich und Neuseeland sind irgendwie auf dem Level und alles andere so ein bisschen dahinter. Sei es Irland, England oder zum Beispiel Schottland, ist alles, Argentinien vielleicht auch,
Da
ist alles ein
da
bisschen.
stimme ich zu, weil Frankreich, unter anderem Frankreich, weil die jetzt auch sehr viele Stürmer haben und auch rotieren können. Und das fehlt den anderen Nationen. Und das einzige Potenzial an Nummer 4 sehe ich, also wenn England halt, also ja, wenn, also die haben halt eigentlich genug Spieler, ne? Die müssen halt genug Qualitätsspieler haben, dann haben die auch genügend 23. England sehe ich jetzt momentan als einzige das Potenzial da, in diese Top 3 irgendwie zu ärgern, aber es kann auch komplett in die
Nicht
andere
mit
Richtung
Borthwick,
gehen.
aber nicht mit
Das
Borthwick.
ist, okay,
Also,
das ist nochmal eine andere Geschichte, ja.
ja, also die haben also die Potenzial und die Leute, also definitiv, wenn die, also tut mir leid, wenn sie einen besseren Trainer da einstellen würden, haben die einfach Unmengen an gute Leute da. Aber mit Borthwick, die Art und Weise, wie er spielen will, da werden die halt nicht weit kommen. Beziehungsweise, wenn
Okay.
die halt weit kommen, wäre es irgendwie mit Ach und Krach. Da gute Überleitung. England, Argentinien, ziemlich dreckiges Spiel, müsste man vielleicht sagen. Sehr viel Biss da drin, sehr viel Hass vielleicht da drin, sehr viel gelbe Karten. Und am Ende waren die Argentinier auf jeden Fall sehr unglücklich mit dem Schiedsrichter, haben das wahrscheinlich auch relativ deutlich und ungünstig formuliert und geäußert. Ist so ein minimales Ding, wie die hat das entscheiden, ob der Ball quasi erst aus oder mit der also Mahllinie plus Auslinie abgelegt ist oder vorher oder. Aber vielleicht, wenn Argentinien einfach nochmal gerecycelt hätten, anstatt in die Ecke, also vielleicht hätten die nochmal ein bisschen Geduld zeigen müssen, aber das ist immer leicht im Nachgang.
Ja, am Ende, also England hat mit 13 Leuten teilweise gespielt und was mich wundert am Ende, dass der Versuch, dass nicht mehr geschaut wurde nach High Tackles, das war ein bisschen komisch. Was, ne, also ich habe auf Argentinien plus 7 getippt, sage ich mal so, aber es wird halt alles überschattet von, naja, wie du sagst, von dieser Off-and-On-Field-Toxicity. Toxicity? Ist das das richtige Wort?
Toxicity, ja.
Ja,
Ja, aber ich
genau.
meine, wenn du halt mit, also wenn du gegen 13 Mann spielst am Ende, müsste man vielleicht einfach nur noch ein bisschen mehr Geduld zeigen und man muss nicht da, ist klar, wie gesagt, leicht am Nachgang, aber man kann halt noch mal vielleicht einfach den Recycling gehen und vielleicht einfach so ein bisschen auf Zeit spielen. Also Argentinien hat den Ball. Ja. Vielleicht nochmal, also die hatte einen Ball, die Zeit ist ja um, aber die hatte einen Ball, die müssen sich nicht unbedingt darlegen, sondern vielleicht nochmal so ein Recycling machen. Als ich das gesehen habe, weil ich das nicht live gesehen hatte, habe ich nur die Highlights gesehen, hatte ich so ein bisschen gedacht, vielleicht hätte man da nochmal ein bisschen Geduld zeigen müssen. Am Ende ist so ein wirklich ein 50-50-Entscheidung. Schiedsrichter wurde relativ hart kritisiert und relativ, ja, unfreundlich, glaube ich mal, geäußert ihm gegenüber. Finde ich ein
Ja.
super Schiedsrichter, trotzdem Gardner, und das ist auf jeden Fall nicht cool.
Ja, das,
Conor
was auch
Bromey war
definitiv
auch
wird.
nicht happy mit den Engländern.
Genau, es sind ja mehrere Sachen passiert. Einmal schon die physische Confrontation direkt hier von Flyhalf. Abonos geht auf Gardner zu, schubst ihn sogar weg oder toucht ihn so an. Ich glaube, mehrere Spieler wollten auf die Schiedsrichtergruppe einreden. Man sieht, wie irgendwie irgendwelche Wasserträger oder andere, die versuchen zurückzuhalten. Gardner geht in den Tunnel rein, wird beschmissen mit Sachen und dann auch noch Kontempomi sagt halt hier Lack of Respect und bla bla bla. Und wenn du dieses, ne, also ja, man kann sagen, diese ne, High Tackle am Ende, diese zwei Slate und der andere England-Spieler, da hätte man noch mal gucken müssen, aber das rechtfertigt ja niemals dieses Verhalten, vor allem nicht, wenn man immer sagt, man ist so viel besser als Fußball. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so ist. Ja, irgendwie traurig, wenn man auch das Fußball-WM-Finale dazu nimmt. Na, das ergibt irgendwie so ein komisches, rundes Bild. Leider.
Ja, leider. Ja, das ist auf jeden Fall eine Rechnung offen. Ne? Das ist jetzt sowas, was quasi auch so eine Freundschaft am Leben hält, so bei Argentinien und England. Es gab so eine Zeit lang, wo es auch Argentinien und Irland so ging, vor vielen Jahren. Aber let's see. Also auf jeden Fall macht es so ein bisschen mehr so Spice in den ganzen Begegnungen. Richtung Herbst gibt es halt das natürlich halt weiter. Das sind halt noch die ganzen Mannschaften in der Nordhemisphäre. Und genau, einige Zuhörer haben uns gefragt, ob wir da sind. Ich schaffe es athletisch dieses Jahr halt nicht, dorthin zu fahren, aber Big G, vielleicht willst du dich outen, dass du halt gerne nach London willst für den Spieltagen oder sowas. Vielleicht willst du so ein paar Fans halt von der Podcast mitnehmen
Ich
auf deine
weiß,
Kosten.
dass mindestens schon ein, zwei Leute hinfahren, aber man musste die Tickets, glaube ich, als Multi-Day-Bundles kaufen, was halt, naja, nicht so günstig ist, ne?
Aber wenn schon, denn schon, wenn du in London bist und ich meine, du arbeitest ja an großer IT, ganz so Ding, dann kannst du halt noch so ein paar Leute mitnehmen, ein paar Biers ausgeben. Du, wir verdienen so viel Geld mit dem Port hier, dass du vielleicht einfach so auf unsere Kosten. Also, you
Ja, dann
heard it
reden
here
wir
first.
darüber.
Also, alle, die mindestens Markus heißen und so weiter, können auf, mit BG auf jeden Fall anstoßen in
Der
London,
ist
wenn es halt
da,
sich
der ist
ergibt.
da.
Mehrere Markuses. Also, ich weiß nicht, was das Plural von Markus, Markis. Die sind auf jeden Fall da. Oder wollen
Ja,
halt nicht hinfahren, habe ich gehört.
okay, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Glückwunsch an
Ja.
die USA, die drei Spiele hintereinander gewonnen haben, aber darauf können wir jetzt nicht mehr eingehen.
Südafrika, U20.
Weltmeister.
Ja. Dritten Platz, also zweiten Platz Frankreich, dritten Platz Neuseeland, natürlich England, dann vierten. Wir werden halt so eine kurze Sommerpause halt mal mit einleiten,
Ja.
natürlich. Gibt halt natürlich jetzt so ein bisschen so Preseason-Rugby-Sachen. Ich glaube, eure Clubmannschaften gehen so ein bisschen Preseason. Wir bei den Frauen haben da gleich so ein bisschen Sommerpause. Quasi, also ich glaube, Richtung Ende August, wenn wir uns wieder dann sehen, beziehungsweise dann ein bisschen auf die Saison halt blicken, also was halt so ansteht. Also machen wir erstmal so einen kurzen 3 Wochen Pause, würde ich mal sagen, und dann hören wir uns, sehen wir uns eher so Richtung Ende August wieder. Also,
Alles klar,
genießt
dann
euren Sommer und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Vorpass, Der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.